Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Es tut mir total leid, dass ich vor 2 Wochen Elia getötet habe. Also ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, diejenigen, die bei der Predigt vor 2 Wochen da waren, ich habe den aus Versehen umgebracht. Also ich habe gesagt, Elia und Moses, die sind tot, beziehungsweise leben nicht mehr. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt beim Verabschieden, wurde mir dann bewusst, was habe ich denn da erzählt? Habe ich das gerade wirklich erzählt? Manchmal muss man sich ja auch korrigieren. Und dann habe ich gemerkt, dass da auch richtig Fragen hochkommen können. Weil mir war, Fragen kommen dann hoch. Nicht nur Fragen, auch Fragezeichen. Weil mir war klar, Mose ist tot. Vielen ist deutlich, oh, bei dem Berg der Verklärung, warum ist er aber da? Im alten Buch Mose steht, er stirbt. Sogar später steht, dass sein Leichnam verhandelt wird. Mal als Hausaufgabe, für diejenigen, die jetzt auch ein Fragezeichen haben, was ich damit meine. Studiert. Ja, guckt mal ein bisschen nach, dann kriegt ihr vielleicht ein paar Fragezeichen. Das soll dazu anregen, eine Predigt, dass man auch mal nachguckt, dass das auch mal was miteinander reibt. Aber ich habe eine Bitte trotzdem an euch. Das hat ein bisschen mit uns als Gemeindekultur zu tun. Ich bin gerne für euch da, auch für Gespräche, auch für Kritik, für alles. Und ich entschuldige mich auch gerne von hier vorne für bestimmte Sachen, die ich falsch gesagt habe. Aber einfach um unserer Gäste willen und auch diejenigen, die sich von mir verabschieden möchten nach der Predigt, bitte ich euch, die Gespräche nicht am Ausgang mit mir zu führen. Also vielleicht kann das hoffentlich viele nachvollziehen und ich bitte auch diejenigen, die sich verabschieden wollen, ruhig andere, die mich ins Gespräch verwickeln, zu bitten, zu gehen und wirklich sich zu verabschieden. Weil mir ist es schon wichtig, dass ich auch wirklich euch auch noch verabschieden kann, für die, die das wollen. Und dann ist es immer ganz unglücklich, wenn ich da dann schon ein langes Gespräch führe. Ich bin da gerne nachher für bereit. Und vielleicht lernen wir daraus ein bisschen. Und ich hoffe, dass wir das alle so mitnehmen können. Und für die, die jetzt nicht da sind, in den nächsten 2 Wochen, wenn ich dann jemanden einfach wegbitte, dann könnt ihr das erklären, warum ich das mache. Das ist gar nicht böse und persönlich gemeint. Ich bin gerne für euch da. Aber jetzt möchte ich ja mit euch weiterdenken. Und zwar, nachdem Elia ja noch lebt und die Geschichte weitergeht, im Lukas-Evangelium, Kapitel 10 geht es jetzt weiter, ist es für mich total beeindruckend, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Also immer wieder hat er einen Umgang mit seinen Jüngern, wo ich denke, okay, das überrascht mich jetzt wirklich. Letztes Mal hat uns ja überrascht, dass Jesus zum ersten Mal richtig sauer wurde auf seine Jünger, als die nicht verstanden haben, obwohl sie seine Identität erkannt hatten auf dem Berg der Verklärung, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Ob es der Rangstreit unter den Jüngern war, ob es dann plötzlich die Grenzen waren, die die Jünger machten, weil da Leute in Jesu Namen Dämonen austrieben, sie aber nicht zu der Gruppe der Jünger gehörte und nicht zu Jesu direkten Nachfolgern und Johannes ihn wehrte und Jesus sagt, nein, die gehören zu mir. Oder später, wo Johannes dann auch wieder will, weil die ganzen Menschen in Samarien Jesus nicht übernachten lassen, will er am liebsten Feuer vom Himmel fallen lassen, dass diese ganze Gegend vernichtet wird. Und Jesus sagt, nein, mein Reich wird mit Frieden aufgebaut und nicht mit Gewalt. Wo ich mir sage, also der ist ja richtig wütend geworden. Also, oder zumindest hatte kein großes Verständnis für seine Jünger an bestimmten Momenten. Wut kann man nicht direkt rauslesen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn sowas da passiert, dass die alle umbringen wollen, dann wäre ich nicht nur, hey Jungs, ruhig, sondern könnte ich mir auch denken, habt ihr nicht begriffen, immer noch nicht, nach 3 Jahren mit mir unterwegs zu sein, wir sind jetzt auf dem Weg nach Jerusalem, ihr wisst jetzt, was das Ziel ist und ihr begreift es immer noch nicht. Ich glaube, so geht es uns ganz oft. Und in diesem Hin- und Herring von dem, was wir jetzt vor 2 Wochen gelesen haben, wo es wirklich anscheinend nicht begriffen worden war von den Jüngern, dass es nicht nur wichtig ist, zu wissen, wer Jesus ist, sondern auch, was es bedeutet, dann mit ihm zu leben, dass das anscheinend nicht komplett ankam. Und dass der wichtigste Kern, der hier war und der immer noch steht, ist, wir gehören zusammen, wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Kirche, wir Christen, jeder Konfession gehören zusammen. Es gibt da keine verschiedenen Gruppen, es gibt da keine Unterschiede und das ist sein Wort, das von ihm ausgeht. diese Grenzen, die wir da aufbauen zwischen uns, die sind von uns gemacht, die sind auch nicht biblisch und sind auch nicht herleitbar. Es gibt keine Grenzen zwischen denen, die Jesus nachfolgen. Keine. Nicht eine. Das ist sein Wort, was er gesagt hat. Das steht in seinem Wort und das ist unüberlesbar. Als Christ kommt man da nicht rum, dass man den Glauben dem anderen nicht absprechen kann. Und das ist ganz wichtig auch zu verstehen. Jesus begreift Nachfolge als Beziehung. Und jetzt kommt die Aussendung. Nachfolge als Beziehung. Wenn ich mit Jesus lebe und das andere auch tun, dann kann ich anderen nicht die Nachfolge, die Beziehung absprechen. Jesus sammelt 72 Jünger. In Kapitel 10 steht das jetzt. 72, ein paar mehr als die 12. Und die 12 gehören jetzt auch nicht dazu. In anderen Texten steht 70. Da merkt man schon, oh, das ist wie beim Verkehrsunfall, wenn der eine da sagt, das waren 3 Autos. Der andere sagt, nee, da waren 4. Da gibt es schon manchmal Fragezeichen, die aufploppen, aber das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend hier ist, dass sie zu zweit ausgesendet werden nach diesen Ereignissen. Und direkt vor diesem Ereignis stand ja auch noch, dass der Ernst der Nachfolge plötzlich sich herauskristallisierte, als ein Jünger Jesu nachfolgen will, beziehungsweise ein Mensch Jesus nachfolgen will. Und Jesus sagt, halt, stopp, frag dich erstmal, was das heißt. Die Füchse haben ihren Bau, die Vögel ihre Nester, aber ich habe nichts, wo ich bleiben kann. Nachfolge heißt wirklich nicht einfach nur Aufgabe, zwischenzeitlicher Auftrag. Es ist auch nicht einfach nur ein Amt, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich. Nachfolge ist Beziehung, die ein Leben lang hält. Das ist wie ein Bund. Und hier bringt der Menschen vorher zum Nachdenken darüber, ob sie das wollen. Und andere, die wollen, wollen oft erst noch was erledigen, merken wir da. Und da sagt er ihnen, nein, kommt mit. Und jetzt hat er 72 Jünger. Und ihr müsst euch vorstellen, die 72 Leute sind direkt vor ihm. Und er macht so etwas wie so eine Ansprache, Motivationsansprache. Und er sagt, die Ernte ist groß. Da sind Menschen, die auf dich warten. Wenn du zu ihnen gehen wirst, da brauchen Menschen deine Hilfe. Menschen warten darauf, befreit zu werden. Menschen warten darauf, geheilt zu werden. Und Menschen suchen ihr Zuhause. Die Ernte ist groß. Sie ist nicht klein. Und du wirst gebraucht. Da sind 72 Jünger. Und dann sagt er, aber die Arbeiter sind wenige. Das sagt er diesen 72 Leuten. Ihr seid zu wenig. Ich glaube, dass die 72 sich haben denken oder vielleicht gedacht, naja, wir sind mehr als die 12 jetzt. Jetzt lassen wir es mal krachen. Das reicht ja. Oder werde ich wirklich gebraucht? Und egal, welche Frage sie auch hatten, Jesus macht deutlich, die Zahl der Arbeiter ist zu klein. Die Ernte ist viel größer als das, was wir aufwarten. Und er kommt zu einem Schluss und sagt, deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Genau das macht er doch gerade. Manchmal kennen wir nur diesen Vers, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Genau das passiert da jetzt gerade. Jesus sendet Menschen aus und sagt ihnen, hört trotzdem nicht auf zu bitten, dass es mehr werden, dass sich euch noch welche anschließen und geht davon aus, dass es mehr als genug zu tun gibt. Diese Information ist total wichtig für das, was da noch kommen wird. Weil unsere Erfahrung sagt uns oft, naja, wo bitte sehr ist denn die Ernte groß? Wer interessiert sich denn wirklich? Wo sind denn da Menschen, die Jesus wirklich suchen? Jesus sagt, die Ernte ist groß. Das sagt er hier und es steht da. Das ist eine Feststellung, die von Jesus selbst kommt. Und da können wir sagen, unsere Erfahrung ist anders. Wir nehmen das ganz anders wahr. Aber er sagt, nein, egal wie deine Wahrnehmung ist, die Ernte ist groß und wir haben zu wenig Arbeiter. Er sendet sie aus, nachdem sie ja eigentlich noch nicht richtig begriffen haben, was Nachfolge ist. Obwohl Jesus Angst haben könnte, oh, wenn ich die jetzt aussende, werden die dann darum bitten, Feuer vom Himmel fallen zu lassen? Werden die dann andere ausgrenzen? Werden die dann genauso in den Städten da rumstreiten, wer der Größte und der Kleine ist, wie jetzt eben gerade kurz vorher? Jesus sendet sie trotzdem aus. Jesus überrascht mich immer wieder, wenn er in uns alle investiert, wenn er uns begleitet. Anscheinend ist Nachfolge und Beziehung wie so eine Ausbildung. Man sagt ja selbst, das Leben ist eine Ausbildung. Und jetzt wird's interessant. Er gibt ihnen wie so eine Beipackzettel mit, worauf sie achten sollen, was ihm wichtig ist. Im Bereich von Mission, wie wir Mission verstehen, werden wir, glaube ich, gleich ganz überrascht werden. Und vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es viele schon selbstverständlich. Aber er sagt, packt euch nichts ein. Das kennen wir schon aus Kapitel 9, da hat er das schon mal gesagt. Aber er setzt ein in Vers 3 und sagt, geh hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das war damals eine Realität und ich würde auch nicht ausschließen, dass es heute keine mehr ist. Die Welt damals war nicht so, dass man sich gefreut hat, wenn da jemand kommt. Nachfolger Jesu, damals war ja eigentlich einer, der abgespalten war von den Juden, eigentlich ein Verräter, einer, dem man nicht über den Weg traut, eine Sekte, eine Gruppe, die ein bisschen strange wirkte und das auch noch in einem Reich in Rom, wo man auch der Gefahr erlag, mal eben unterwegs nicht gerade glimpflich davonzukommen. Jesus ist nicht naiv. Jesus weiß, wie unsere Welt aussieht. Und ich kenne Menschen, die würden am liebsten die ganze Zeit in ihren vier Wänden bleiben, weil alles draußen gefährlich ist. Oder die Gemeinde so reinhalten wie möglich und bloß hier drinnen bleiben, weil alles ja so gefährlich ist und man beeinflusst werden könnte. Und wer rausgeht, ist sich der Gefahr anscheinend nicht bewusst, wie gefährlich diese Welt ist. Jesus sagt, hey, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Ich weiß, wie diese Welt aussieht und trotzdem sende ich euch. Ihr sollt hineingehen, ihr sollt in diese Welt gehen, ob ihr sie als Bedrohung wahrnehmt oder eben nicht. Ihr seid wie Lämmer und eben nicht wie der Film Wölfe, Lämmer, die zu Wölfen werden. Vielleicht kennen ihn einige. Lämmer, die zu Wölfen werden. Jesu Motto ist, Wölfe, die zu Lämmern werden. Es schickt die Lämmer aus, damit Wölfe zu Lämmer werden. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon, einigen habe ich sie schon erzählt, ich glaube auch schon in einer Predigt, von David. David ist der Freund von meinem Schwager und er war so der Typ, der total der Raufbold war, der, wenn er ein bisschen zu viel getrunken hat, Leute einfach willkürlich verkloppt hat. Also ein richtiger Wolf. Also an den will man nicht geraten und dann versteht man auch, jeder von uns, wenn man dem begegnet, dass die Welt gefährlich sein kann, weil er willkürlich jemand gepackt hätte und den zusammengeschlagen hätte, wenn er dann zu viel getrunken hat. Das war denen so peinlich, also meinem Schwager und seinen Freunden, dass die den manchmal gar nicht mehr mitgenommen haben. Und der hat sich ganz viel mit meinem Vater getroffen, die haben sich angefreundet. Er war total neugierig über unseren Glauben und die haben viel darüber geredet, auch über Fußball und all diese ganzen Sachen. Und irgendwann wurde er arbeitslos, ich mache die Geschichte jetzt nur kurz, und ist nach Polen. Und ein Jahr später ruft dann mein Vater an und sagt, mein Papa, Radi, du musst unbedingt kommen an dem und dem Wochenende, ich heirate. Aber sei einen Tag vorher da, weil ich lasse mich taufen. Und wir dachten uns, hä? Und mein Schwager und ich so, wie, der lässt sich taufen, so ein Typ? Hat der die Gemeinde da verkloppt oder ist die Gemeinde dann noch ganz wach? Wissen die, wer das ist? Also wir haben einfach nur gedacht, okay, also innerlich hat man sich auch ein bisschen gefreut, aber für mich war das Gefühl eher, der kann sich doch nicht verändert haben. Da kann so ein Wolf doch nicht zu einem Lamm werden. Das ist unmöglich. So ein halbes Jahr später war er dann wieder in Deutschland und mein Schwager und ich haben uns jetzt gedacht, jetzt testen wir mal, wie christlich er ist. Ne? Das muss man ja auch mal prüfen. Steht sogar in der Bibel, prüfet alles und behaltet das Gute. Also haben wir gedacht, den prüfen wir mal. Und da haben wir so unsere Methoden. Da kann man einfach nur mal ein bisschen sticheln. Man kann aber auch die Autoreifen abnehmen und verstecken und das Auto auf solche Ziegelsteine stellen. Ist ein bisschen kriminell, aber unter Freunden darf man das. Ja, man muss ja gucken, ob so jemand normalerweise hätte das Sticheln schon genügt, damit der Typ explodiert. Und normalerweise hätte er auch nicht einfach nur gesagt, wo sind die Autoreifen? Könnt ihr mir die bitte wieder dran machen? Also wir haben die auch dran gemacht, wir hatten so ein bisschen Angst. Aber er hat das ganz ruhig gemacht, also ganz anders als vorher. So nach dem Motto, Stiftung Warentest hat geklappt. Wir wurden überzeugt davon, dass er sich komplett verändert hat, dieser Mensch. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt von anderen Menschen, die ihr so kennt, dass Menschen sich verändern können. Und dass Jesus uns in diese Welt sendet und sagt, ja, dir kann hier einiges zustoßen. Und die Welt ist auch nicht ohne. Und das weiß ich auch. Und trotzdem sende ich euch unter die Wölfe, damit Menschen sich verändern und zu Lämmern werden. Ich sende euch. Und es geht weiter. Er macht das nicht einfach nur mit dieser Vorinformation, sondern er sagt auch, nehmt gar nichts mit. Seid von mir abhängig. Lasst euren Beutel zu Hause, eure Tasche, keine Schuhe. Ja, schon hier eine hohe Hausnummer. Grüßt niemanden unterwegs. Also ich weiß nicht, bei wem jetzt da Fragezeichen kommen, aber das wirkt ja ein bisschen unhöflich. Das wirkt ja wie so eine Gruppe, die da ein bisschen komisch durch die Welt geht und die anscheinend nichts von Knigge verstanden hat. Knigge, diese Höflichkeitsform, dass ich dir Hallo sagen kann. Ja, also sowas zum Beispiel. Anscheinend kennen die Knigge nicht. Und dann kommt jetzt das Außergewöhnliche. Da bleiben bei mir jetzt zwar noch ein paar Fragezeichen, aber er sagt, wenn dein Haus die Türen öffnet, dann sprecht Friede, sei diesem Haus. Und wenn das ein Kind des Friedens ist, dann geht hinein. Und er sagt auch noch, bleibt da, trinkt und esst, nimmt das, was man euch gibt. Mann, da will doch jeder Missionar werden, oder? Da kann man rumziehen. Wenn dir geöffnet wird, kannst du auf den Kosten von anderen leben. Als Pastor kriegt man die Zehntengelder. Man kann schön den lauen Lenz machen. Vielleicht unterstellt das ja der eine oder anderen auch dem Pastor. Mein Schwager, mir zum Beispiel, der ist Lehrer als Hintergrundinformation und sagt mir, du musst einmal in der Woche eine Predigt schreiben und das ist deine Arbeit. Du hast es ja gut. Also ich weiß nicht, welche Vorstellung man hat und hier von denen, das klingt hier ja sehr frei. Aber da kommt so ein Nachsatz in Vers 7, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und jetzt kommt der noch wichtigere Satz, ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Ups. Hä? Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Ich kenne da noch solche Aktionen, wo man von einem Haus zum anderen gegangen ist, Zettel verteilt hat, die Nachricht gebracht hat und dann weitergegangen ist. Hier steht, nein, lasst das. Das ist nicht eure Aufgabe, von einem Haus zum anderen zu gehen. Eigentlich wird hier so ein bisschen unsere Missionsmethode, die wir jahrelang gepflegt haben, oder 100 Jahre lang, in Frage gestellt. Und ich will das auch zutiefst tun. Ich glaube nicht, dass das einfach nur so dahergesagt ist und man sagen muss, ja, das musst du jetzt mal richtig verstehen. Ja, ich glaube, das muss man richtig verstehen, aber das steht da. Du sollst nicht von Haus zu Haus gehen. Und zwar aus folgendem Grund. Ist ja irgendwie ganz einleuchtend, steht da ja auch. Sie werden euch an eurer Arbeit messen können. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Da ist jemand, der mit den Menschen essen und trinken soll. Und wenn wir das in die Kultur von damals übersetzen oder in die serbo-kroatische oder russische, wo das auch noch der Fall ist, in Deutschland hin und wieder auch noch mal, dann weiß man, dass Essen und Trinken das Höchste an Gemeinschaft ist. Beziehung. Da kommen Menschen zusammen, wo man die Chance hat, den anderen wirklich kennenzulernen. Und zwar nicht nur einmal kurz, der hat mir eine Nachricht zu bringen. Und das ist deswegen nochmal ganz wichtig, Evangelium ist nicht eine Nachricht. Nicht im Grunde, nicht im tiefsten Kern. Es ist eine Nachricht, ja. Aber im Wesentlichen ist Evangelium die Ansage einer Beziehung von Jesus an uns Menschen. Es ist nicht einfach nur eine Botschaft, sondern die Botschaft, der Inhalt der Botschaft ist Beziehung. Und viele verstehen Evangelium nur als Nachricht und gehen von Haus zu Haus, geben diese Nachricht ab, und sagen, da ist eine Beziehung für dich, Jesus wartet auf dich, kannst du gerne machen. Jesus sagt hier, nein, diese Beziehung seid auch ihr. Ihr, die ihr ausgesendet werdet, sollt da sein, sollt Beziehungen pflegen mit Menschen, langfristig, damit die Menschen merken, ob ihr selbst begriffen habt, was Beziehung mit Jesus heißt. Das ist nämlich der Knackpunkt. Oder ob wir noch größer und kleiner machen, ob wir Leuten den Glauben absprechen oder ob wir wissen, was Liebe ist. Viele stören sich immer an dem Wort Liebe. Ah, jetzt ist jetzt mal genug von Liebe, jetzt müssen wir auch mal mahnen. Jetzt müssen wir auch mal Klartext reden, hier ist was falsch. Hieran wird gemessen, ob Menschen begriffen haben, dass sie einen langen Atem haben, wissen, was Liebe heißt und Menschen zugewandt sind. Wir als Nachfolger, ich glaube, jetzt wird für mich das auch total alltagstauglich, dieser Text. Ich in meinem Alltag, in meinem Leben, kann langfristige Beziehungen leben und Menschen haben die Chance, in mir nicht nur eine Nachricht zu sehen, sondern einen Botschafter. Menschen haben die Chance, mich kennenzulernen und durch mich den, der mich gesandt hat, und den, der mich gesandt hat, hat auch noch mal einen, der ihn gesandt hat, den Vater. Und das sagt er sogar selbst hier, genau diese Reihenfolge. Das werden wir gleich noch sehen im nächsten Abschnitt hier, in Vers 16. Und diese Brücke zu Vers 16 werde ich gleich mal ansprechen. In Vers 16 steht, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Das klingt ja hier jetzt sehr negativ, ist es auch. Und deswegen will ich euch erklären, weshalb Jesus diesen Blickwinkel von der Verachtung und nicht von der Annahme hier zeigt. Jesus sagt ihnen also als erstes, wenn euch Menschen die Tür öffnen, dann geht hinein. Dann bringt ihnen Frieden. Und dieser Friede begleitet sie und dich. Und wenn sie euch ablehnen, dann begleitet euch der Friede weiterhin. Also wenn dir die Tür vor der Nase zugeschlagen wird und du nicht reingelassen wirst, wird der Friede dich begleiten. Diese Info ist total wichtig. Können wir, wenn wir abgelehnt werden, loslassen, unseren Frieden haben? Können wir, wenn Menschen sagen, ich will damit nichts zu tun haben, egal ob es ein Verwandter von uns ist, unser eigenes Kind, unsere Eltern, unsere Geschwister oder jemand Wildfremdes, können wir trotzdem unseren Frieden haben? Oder müssen wir nachdrängen? Müssen wir unbedingt überzeugen? Können wir nicht loslassen? Lassen wir das unsere Arbeit sein. Die Ernte ist groß. Die Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wir können helfen beim Gießen, beim Pflegen, beim Düngen. Wir können mitmachen. Und wir bekommen sogar eine enorme Verantwortung mit auf dem Weg. Aber es bleibt seine Ernte. Es ist seine Beziehung. Haben wir Frieden, selbst wenn andere diese Beziehung ausschlagen? Jesus sagt, wir sollen diesen Frieden haben. Wir sollen ihn in uns finden. Und dann geht er weiter und sagt, wenn eine Stadt euch ablehnt, dann schüttelt euch den Staub von den Füßen. Und sagt ihnen auch noch, Sodom wird es erträglicher ergehen als an jenem Tage als dieser Stadt. Das klingt so, als wenn sie sauer sind, beleidigt, als wenn man ihnen vor den Kopf gestoßen hat und sie jetzt zurückhauen sollen. Und da verstehen wir, glaube ich, dann nicht den Text. Staub von den Füßen abschütteln, wenn wir quasi die Antwort bekommen, wir möchten damit nichts zu tun haben, mit dir und mit deinem Gott und mit deinem Glauben. Dann wird hier vom Kleineren zum Höheren gedacht. Das Haus, das sich öffnet, ist das Tor zur Stadt. Wenn du plötzlich dann in dieser Stadt komplett abgelehnt wirst und dann sagst, so jetzt gehe ich von dieser Stadt weg, und das ist jetzt nochmal in dem urchristlichen Kontext total wichtig, wo ganze Städte ganz neu erreicht wurden. Da wurden Städte auch hinter einem gelassen und man hat plötzlich sich den Staub von den Füßen abgeschüttelt und hat damit gemeint, wir sind quitt. Wir nehmen hier nichts mit. Und das machen wir ganz öffentlich. Wir sind nicht gekommen, um euch etwas wegzunehmen, um euch zu bestehlen, sondern um euch etwas zu bringen. Und wenn ihr das nicht wollt, dann sind wir ganz offen und sagen, wir nehmen nichts mit, unsere Taschen sind leer. Wir waren fair. Weil man ja auch kritisch war, und das kennen wir von diesen Tür-zu-Tür-Sachen, oh, wollen die uns jetzt was andrehen? Was haben wir jetzt für ein krummes Geschäft abgeschlossen? Und selbst die Androhung des Gerichts, dass es Sodom erträglicher gehen wird, spricht hier Jesus aus, der sagt, euch soll das nicht passieren. Ich möchte nicht, dass ihr selbst für eure Taten und Handlungen zur Rechenschaft gezogen wird, sondern ich möchte euch retten. Ich möchte euch etwas geben. Ich möchte nicht Städte vernichten. Das sagt er ja sogar Johannes. Ich möchte euch am Leben erhalten. Aber ich kann und werde es auch irgendwann tun müssen. Also die Androhung des Gerichts ist nicht eine Drohung nach dem Motto, so, das wird jetzt definitiv kommen, jetzt direkt, sondern dieses Gericht wird hier als Konsequenz ausgemalt, wenn man die Beziehung ausschlägt. Das klingt vielleicht jetzt in unserer Zeit total hart, aber es ist Realität. Weil die Frage ist, worum geht's hier? Worum geht's in diesem Text? Es geht darum, dass diese Welt hier ihre Grenzen hat und ihr Ende hat. Es geht darum, dass wir uns alle irgendwie danach sehen, dass das Leid in der Welt aufhört und wir uns aber trotzdem dagegen sträuben, Wölfe zu Lämmern zu machen, beziehungsweise selber zu werden. Und Jesus sagt, diese Zeit wird ein Ende haben. Eines Tages wird es keine Wölfe mehr geben. Und es gibt die Prophezeiung in Jesaja 6, Vers 11, wo steht, es werden sogar Leoparden neben Zicklein schlafen oder liegen. Es gibt die Vision, dass diese Welt wieder friedlich wird. Und er spricht hier von einer Stadt, von Sodom, und ich weiß nicht, ob ihr ins Kino geht und 300 guckt oder keine Ahnung, welche Filme da gerade so aus dem Antiken so sind, wo man sehen kann, wie diese Städte und Länder drauf waren. Was die gemacht haben, wie brutal diese Länder waren. Das Beispiel, was hier Jesus nimmt, das war eine Stadt, die nicht ganz zimperlich war. Wo wir die UN reingeschickt hätten. Das waren Länder wie Syrien, wie Afghanistan und der Irak. Wo man auch nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann, aber wo wir sehen, dass Ungerechtigkeit herrscht. Wo nicht das Recht und die Gnade herrscht, sondern wo Menschen sich gegenseitig abschlachten. Wo Jesus sagt, das kann nicht mehr sein und die Verantwortlichen, die wird Jesus, sagt er, eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Das ist eine gute Botschaft. Es ist eine wichtige Botschaft. Weil die Frage geklärt wird, bleibt alles so, wie es ist. Aber im Kern geht es hier um diese 72 Jünger. Es wird zwischendurch der Aufriss von dem Großen gemacht, von dem großen Ganzen. Und Jesus klagt über diese Städte und sagt deswegen in Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, und er spricht zu den Jüngern, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Und er sagt damit, deshalb bringt den Frieden. Wenn ihr abgelehnt werdet, dann geht. Dann seid nicht sauer, nimmt es den Menschen nicht übel, dann gibt, lasst ihn diese Entscheidung. Aber eines macht, eines tut. Und hier kommt der Jubelruf in Vers 17 bis 24. Jesus sagt, nachdem sie wiedergekommen sind, er sendet sie aus und man liest nichts mehr, was passiert ist, außer dass sie plötzlich wiederkommen. Und begeistert davon sind, dass das, was Jesus ihm mitgegeben hat, funktioniert. Sie sagen, sogar die Geister sind uns untertan. Sie sind total baff, dass es plötzlich funktioniert, weil die Erfahrung, die wir ja vor 2 Wochen gelesen haben, war ja, dass da jemand einen Sohn hatte, der besessen war und er sogar zu den Jüngern ging und die ihm nicht helfen konnten. Und Jesus sagt, wie lange muss ich euch noch erzählen, wer ich bin? Das heißt, die Frage ist hier nicht, ob es funktioniert, Dämonen auszutreiben, sondern anscheinend haben die Jünger hier begriffen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und genau das macht Jesus nämlich jetzt deutlich, weil er sagt, ihr habt nicht nur Macht darüber. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über die Gewalten des Feindes. Und nichts wird euch schaden, doch darüber freut euch nicht. Dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Er sagt hier, freut euch darüber, dass ihr gerettet seid. Aus einem ganz einfachen Grund. Das hat er vorher auch schon angedeutet und gesagt, wenn ihr einfach nur überheblich seid und sagt, ihr habt Macht, dann ist es selbst da bei dem Feind nicht gut, sich größer zu machen, weil ihr das selbst untereinander nicht tun sollt. Das war jetzt vielleicht gerade ein bisschen kompliziert, aber Jesus sagt, untereinander soll es keine Unterschiede zwischen groß und klein geben. Und diesen Unterschied sollt ihr auch nicht feiern, wenn ihr die Mächte des Bösen besiegt. Weil er deutlich macht, dieser Kampf, den jeder von uns kämpft, in unserem Alltag, in der Beziehung mit Jesus, dass wir kennen, dass wir Situationen kennen, wo wir das Gute wollen, aber das Böse tun, dass wir uns da alle wiederfinden und wissen, dieser Kampf hört nicht auf und Überheblichkeit ist das Schlechteste und das Leichtsinnigste, was es gibt. Zu feiern, dass man gewonnen hat. Und das im Kontext von der Androhung des Gerichts. Ich merke plötzlich, wie Jesus selbst mit sich selbst ringt. Dass er nicht feiern will, wenn Menschen ihm die Tür vor der Nase zumachen. Dass er es nicht als Sieg empfindet, wenn er plötzlich gewinnt. Weil Menschen verloren gehen. Und ihm diese Menschen wichtig sind. Und er sagt, ich will jeden Einzelnen retten und deswegen kann ich nicht feiern, wenn ich gewinne, selbst wenn ich über das Böse gewinne. Das setzt mich in Staunen. Ja, er gebietet dem Bösen Einhalt. Er zeigt ihm die Grenzen auf und er weist es zurück. Und er befreit Menschen von dem Bösen. Und trotzdem sagt er, freut euch nicht, wenn ihr gewinnt. Freut euch nicht. Vielleicht, und jetzt mache ich mal so einen kleinen Aufriss, der hier drinnen steht. Jesus sagt in Vers 18, er sprach aber zu ihm, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Und ich habe euch die Macht gegeben über diese Mächte. Und ihr sollt euch nicht freuen. Jesus zeigt auf, dass deine Beziehung zu Satan bestand. Dass er einer der Engel war. Dass er zu ihm gehörte und ich glaube, dass es Jesus auch schmerzt, dass der sich auch gegen ihn gewandt hat. Das waren mal befreundete Leute. Und ich glaube, dass es Jesus schwerfällt, dass Satan gegen ihn kämpft. Dass Satan keine Gnade mit uns Menschen kennt und uns mit runterreißen will. Aber man merkt an dieser Stelle, dass Jesus sich nicht freut, dass er Satan besiegt hat. Er freut sich darüber, dass wir gerettet werden. Aber er leidet an der gesamten Situation, weil er Menschen und Engel und alle Wesen geschaffen hat in Beziehung zu ihm. Und wenn ich das so lese, dann merke ich, dass Aussendung für mich nicht nur einfach eine irdische Dimension hat. Die irdische, dass ich meinen Glauben leben soll, wo ich bin. Authentisch und dort, wo die Tür aufgegangen wird, dass Menschen mich kennenlernen können und die Chance haben zu schauen, mit meinen Schwächen und Fehlern und Stärken und all dem, was mich ausmacht, lebt er mit Jesus? Wer ist dieser Jesus? Ähnlich wie David, der meinen Vater kennengelernt hat und gesagt hat, boah, diesen Gott will ich kennenlernen, an den du glaubst. Dass Menschen aufgebracht werden und merken, ich will durch euch den kennenlernen, von dem ihr gesandt worden seid. Und gleichzeitig wir in eine Welt kommen, wo Löwen sind. Wo wir selbst hin und her gerissen sind. Wo wir selbst merken, wir werden verletzt. Uns trifft diese Welt hart. Macht uns dieser Text deutlich, diese Welt schreibt Gott nicht ab. Nicht ein. Nicht ein Menschen, nicht ein von uns. Und er sagt ganz deutlich, mach das auch nicht. Die Jünger kommen wieder, nachdem sie ausgesendet worden sind. Und Jesus sagt, selig sind die, die Augen haben und sehen, was ihr seht. Das wollten schon viele Propheten und Könige sehen, was ihr jetzt seht. Und sie haben es nicht gesehen, gehört, nicht mehr das, was ihr jetzt hört. In Vers 24 steht das. Plötzlich wird ihnen die Dimension bewusst, in der sie leben. Ja, wenn wir uns fragen, hatten die Jünger einen Vorteil gegenüber uns heute? Ja, sie haben etwas gesehen, was wir nicht sehen, was uns überliefert ist. Aber in einem sind sie uns trotzdem gleich. Obwohl sie es gesehen haben, haben sie es nicht immer verstanden. Obwohl sie es gesehen haben, obwohl sie es gehört haben, obwohl sie es leben konnten, war es für sie kein Vorteil. Deswegen ist für mich diese Frage total irrelevant. Für mich ist die Frage wichtig, was heißt für mich ausgesandt zu sein? Und ich kann das in einem Satz sagen. Ich lebe meinen Glauben mit Gott. Und wo Türen geöffnet werden, gehe ich hinein. Und wo Türen geschlossen werden, gehe ich raus. Wir sind Botschafter. Die ganze Zeit. Amen.